Bruder Heinemann hat heute Morgen das Thema in der Erziehung unseres Vaters. Sicherlich ein sehr vielschichtiges Thema, wir dürfen sehr gespannt sein. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus Hebräer 12, 5 bis 13. Ich lese ab Vers 4. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden und habt der Ermahnung vergessen, die zu euch spricht, als zu Söhnen. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleische zu züchtigen und scheuten sie, sollen wir nicht vielmehr dem Vater der Geister unterworfen sein und leben? Denn jene freilich züchtigen uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und machet gerade Bahn für eure Füße, auf dass nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Und stille werden zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, in Jesu Namen beten wir dich an und danken dir, dass wir uns hier wieder in deinem Namen versammeln dürfen. Eine Stätte, Herr, wo wir aufnehmen jeden Tag das lebendige Wort. Und der eben gelesene Text ist sicherlich nicht einfach. Und oftmals kämpfen wir vielleicht dagegen an, sind etwas widerwillig. Und dennoch ist das, was wir jetzt durchstehen müssen, immer für uns zur Herrlichkeit gedacht. Also nicht immer dagegen angehen, sondern gehorsam sein. Herr, das haben wir alle täglich neu zu lernen. Denn der alte Adam will immer wieder sich etwas in Vordergrund drängen und der Geist Gottes hält dagegen. Der ständige Kampf. Danke dir, lieber Herr Jesus, dass wir aber wissen dürfen, wie es enden wird. Die Zeit der Leiden sind nicht wert der Herrlichkeit, die uns bevorsteht. Segne du jetzt unseren Bruder, der uns diesen Text und auch andere Texte auslegen wird. Sei du mit ihm, stärke du ihn in der Fülle des Geistes. Wir loben und preisen deinen herrlichen Jesus-Namen. Amen.
So, liebe Geschwister, das ist nun heute Morgen meine letzte Stunde, nicht die letzte Stunde und offiziell nicht meine letzte, so der Herr will. Ich denke, dass auch die älteren Geschwister das Thema der Pädagogik, der Erziehung interessieren wird und nicht nur die hier anwesenden Pädagogen, es sind ja immer einige da. Es geht um die Frage der Erziehung unter göttlichen und damit auch göttlich autoritären Aspekten. Freilich ist das keine Autorität Kraftamtes. Was hat dieses Thema mit unserer Thematik der hiesigen Konferenz zu tun? Nun, wenn wir einerseits die negative Ausreife in diesem bösen Äon sehen, dann, das haben wir in diesen Tagen auch immer wieder vernommen, dürfen wir Gott sei Dank feststellen, dass auch die Gemeinde ausreift. Aber diese Ausreife ist nicht ein Entwicklungsprozess aus sich heraus, ohne dass der Vater in die Erziehung seiner Kinder und Söhne eingreift. Wir haben es mit unserem Vater zu tun. Er ist auch der Gott. Aber die übrigen Menschen, die jetzt noch nicht, weil die Ordnung nicht dran ist, so haben wir es gestern Abend gehört, in das Kindheits- oder Sohnschaftsstadium hineingenommen sind, die haben es nur mit dem Schöpfergott zu tun. Wir aber dürfen Abba sagen. Abba, lieber Vater. Und obwohl wir das sagen können, werden wir natürlich auch in manchen Prozessen der Erziehung etwas Schmerzliches miterleben, wie das in Hebräer Kapitel 12 heißt. Wenn Sie das, was da geschrieben steht, einem emanzipierten Menschen der heutigen Zeit vorlegen, oder wenn ich das in der Lehrerausbildung meinen Mitausbildern oder gar den Referendaren und all den Leuten der Schulaufsicht oder dem Hohen Ministerium vorgesetzt hätten, das hätten die nicht akzeptiert. Ich weiß, dass ich selber manche Spannungen dadurch bekam, auch im Institut für Lehrerfortbildung, wo ich tätig war, wenn ich einmal etwas von Vergebung einbrachte, wo es um Konfliktlösungsprozesse ging, dann merkte ich, wie selbst solche, die Religion als Fach hatten, auf die Barrikaden gingen. Ich will deswegen kurz etwas mal, das wird Sie ja auch interessieren, Sie haben Kinder oder Enkelkinder und werden doch mit Erziehungsfragen immer wieder noch konfrontiert, zu der heutigen Situation sagen, weil sie auch heilsgeschichtlich prophetisch bedeutsam ist. Sie haben sicher vernommen, auch durch die Medien, durch die Presse, dass im Augenblick das Bildungsthema, unser gesamtes Bildungssystem in der Bundesrepublik wieder in Frage gestellt wird. Neue Erziehungsziele, Bildungsziele werden diskutiert. Da gibt es aber so kontroverse Auffassungen, wie das in unserer pluralen Gesellschaft üblich ist. Wir haben in der Lehrerausbildung, in der Pädagogik zurzeit etwa 6 unterschiedliche Modelle. Die fangen an von einem materialistischen Modell. Ein Pädagoge in Hessen natürlich, da ist so manches Negative kreiert worden, im Darmstädter Raum, hat eine materialistische Pädagogik verlangt. Und damit ist sie atheistisch. Sie wissen, dass in Frankfurt die sogenannte Frankfurter Schule diese 4 Philosophen, Soziologen, die Pädagogik beeinflusst haben. Juden waren primär dabei. Ich nenne nur Marcuse und Horkheimer. Das sind schaurige Ergebnisse, die sich ja dann auch in der Studentenrevolution und in der heutigen Situation wiederfinden. Wir haben allerdings auch eine Richtung, die als höchstes Lernziel angibt, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber die Pädagogik wird kaum so akzeptiert. In einigen Bekenntnisschulen, meine Tochter ist auch an einer in Bremen, ist die größte in der Bundesrepublik tätig, da wird das genommen, aber die Umsetzung ist äußerst schwierig. Wer kann denn Gott lieben, wie er es erwartet, und den Nächsten wie sich selbst? Doch letztlich nur ein neugeborener Mensch. Ich denke, da wird es keine Einheit, also keinen Konsens geben im Hinblick auf Erziehungsziele, Bildungsziele. Da wird man höchstens organisatorisch etwas ändern. Das geht immer relativ schnell. Warum ist das nicht möglich? Weil das, was in Jahrhunderten noch in den Schulen akzeptiert wurde, zumindest eine sogenannte christliche Erziehung, die Gottesfurcht beinhaltete, dass das nicht mehr gefragt ist. Und wenn man keine klare Zielsetzung hat, dann kann man die Organisationsformen auch nicht entsprechend einrichten und der Weg zum Ziel, sprich Methode, ist dann gar nicht mehr zielorientiert. Das sind also alles schaurige Dinge, die wir heute erleben. Es ist also ein Dilemma überall. Ich will nur kurz noch aus Idea Spectrum 4 Konsequenzen, die wir heute registrieren, aufzeigen. Weil die Erziehung in den verschiedenen Institutionen unserer Gesellschaft nicht mehr auf der Bibel basiert, ist auch das Ergebnis so. Da schreibt jemand zu dieser Thematik Ehe und Familie. Wir haben heute einen großen Zerbruch in Familien. Die Scheidungsrate nimmt immer mehr zu. Bis zu 30, manchmal 40% Ehescheidung. Das hängt damit zusammen, dass die Erziehungsziele gar nicht mehr gottgemäß ausgerichtet sind und demzufolge die erste Instanz der Erziehung, die Familie, auch nicht mehr funktioniert. Das Zweite, die Positionen im Blick auf Sexualität, Treue, Ehe, Familie ist gar nicht mehr gegeben, gar nicht klar. Es scheint etwas jetzt eine Trendwende wieder zu geben, weil die vielen Alleinerzieher, und das ist der dritte Bereich, merken, so geht es ja auch nicht. Da schreibt der Autor eines Artikels in Idea Spectrum, dass bis zum 40. Lebensjahr viele Singles, also die Alleinstehenden, bis zu 5 eheähnliche Beziehungen hinter sich haben und die dabei seelisch kaputt gegangen sind. Sie wissen, das ist ja alles gefordert. Ich habe vor Jahrzehnten im Rahmen einer Kommission, die das Ministerium einberief, in Hessen diese Diskussion miterlebt, wo es um sexualethische Fragen ging. Auch im Religionsunterricht. Im Religionsunterricht wurde auch keine klare Position bezogen. Und schließlich der vierte Aspekt, den er aufgreift, da sagt er, in den Großstädten sitzt heute ein Heer von vereinzelten, vergnügungssüchtigen Menschen in weiß gestrichenen Zwei-Zimmer-Wohnungen und wartet, dass endlich mal das Telefon klingelt. Liebe Geschwister, wie dankbar dürfen wir sein, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen. Hier sind ja viele Einzelstehende auch unter uns. Es gibt auch hier Freizeiten für Singles, wird angeboten. All die Möglichkeiten haben Sie als Christen. Wenn Sie Gemeinschaft haben, pflegen und selber gemeinschaftsfähig sind, dann erleben Sie hier ein Angebot, das von Gott in der Gemeinde Jesu Christi uns gegeben wird. Aber sehen Sie, das hängt auch mit Erziehung zusammen. Wer sich nie mal auch um andere gekümmert hat, darf sich nicht wundern, wenn er im Alter manchmal sehr isoliert lebt. Immer erwarten doch die meisten etwas von den anderen. Der kümmert sich nicht um mich. Meine Frau und ich, wir hatten jemanden bei uns im Hauskreis. Die Betreffende hatte wieder geheiratet, war in unseren Ort gezogen und war irgendwie todunglücklich, dass sie da nicht zurechtkam. Ja, die anderen müssten doch, die in der Gemeinschaft müssten doch kommen. Aber sie kümmert sich nicht einmal um einen anderen Menschen, hängt nur allein in ihren Wänden und ist dadurch fast depressiv. Entschuldigen Sie, wenn ich das mal so sage. Wir sind immer zuerst dran, Gemeinschaft kann nicht zuerst von anderen erwartet werden, sondern wir müssen doch ansetzen. Da bin ich dankbar, dass hier doch Gemeinschaft sich vollzieht. Wer nicht erzogen worden ist vom Vater und nicht erzogen worden ist in einem echten Sinn in Familien, wird auch das nicht in der Erziehungsfunktion wahrnehmen können. So viel nur vorweg und jetzt sind wir bei dem eigentlichen Thema, wo es um die Frage Gottes geht. Wie würden Sie den Erziehungsstil, der hier in Hebräer 12 von dem Apostel angegeben wird, beschreiben? Nicht? Unser lieber Bruder Otto Vossler war ja in der Schulaufsicht tätig. Der hat ja sicher manchen Lehrer besucht. Und dann haben wir noch einen ehemaligen Schulleiter unter uns. Wir wissen nicht, wie das so war, auch in Kollegien, gell, Bruder Müller. Wenn wir da nun auch mal als gläubige Christen auf Zucht und Ordnung hingewiesen haben, dann war das ein Problem. Ich hatte in Korbach auch zu tun mit einem Oberstudiendirektor, der war der Leiter des Gymnasiums. Und das war ein Humanist. Und er hatte einen Vertreter, der ist mit dem mal so zusammengerasselt. Er hat, als eine Klasse sehr laut war und es da fast chaotisch zuging, mal mit mächtig donnernder Stimme die Schüler zur Raison zu bringen versucht. Und dann sagt dieser so humanistisch eingestellte Schulleiter: Aber Herr Kollege, warum brüllen Sie denn so? Und dann antwortet der: Weil Sie nicht brüllen. Bei Gott gibt's mal ein gewaltiges Donnern. Und nicht nur das, Gott erzieht nicht nur verbal mit lieben Worten, wie das heute so geht. Ach, ihr lieben Kinder, möchtet ihr nicht mal? Und die Mutter 4-5 Mal, passiert überhaupt nichts. Kennen Sie solche Beispiele? Die Kinder wissen doch viel besser, was für einen Erziehungsstil die Eltern praktizieren. Da muss denen, die nicht über Einsicht lernen, auch mal gesagt werden, bis hier und nicht weiter. Müssen sie sich denn erst die Finger verbrennen? Sicher gibt es ein Lernen auch durch Versuch und Irrtum. Ich will Ihnen hier diese Erziehungsmethode Gottes einmal darstellen. Es ist, jetzt erschrecken Sie nicht, eine Autoritäre, die Gott beherrscht. Aber es ist nicht eine Autoritäre, wie sie in Jahrhunderten praktiziert wurde, auch von Leuten, die ihr Amt dazu benutzt haben und immer nur dominiert haben, in dem Sinne, wenn der andere nicht gehorcht, dann geht's ran. Ich weiß, ich habe einen Konrektor gehabt an einer Schule nach dem Kriege, der war Vorsitzender eines Sportvereins. Der hat, da war die Prügelstrafe, ja, das war gerade dabei, noch so etwas erlaubt, nachher ja gar nicht mehr. Wenn sein Verein verloren hatte, dann haben das die armen Schüler am Montagmorgen arg spüren müssen. Das ging manchmal noch mit dem Rohrstock drauf. Mein Bruder, der hier sitzt, der kennt den, nicht? Der war mal der Klassenlehrer. War sonst ein netter, auch ein gerechter Lehrer. Sehen Sie, das ist nicht die autoritäre Erziehungsart, wie sie in der Bibel steht. Was fehlt denn da? Die Liebe. Jawohl. Wenn Gott züchtigt, dann tut er das aus Liebe. Und darum wollen wir uns Folgendes sagen. Jetzt sind wir alle mal die, die noch lernen müssen. Ich auch. Weil wir alle in der Erziehung unseres Vaters stehen. Ich weiß natürlich nicht jetzt, in welcher Bildungsinstitution Sie stehen. Ob überhaupt im Kindergarten? Da kann ja nur jemand sein, der geboren ist. Es gibt vielleicht auch unter uns Leute, die gar nicht neu geboren sind. Die haben es dann nicht mit dem Vater zu tun, sondern mit dem Schöpfergott. Was meinen Sie wohl, wo der größte Teil derer, auch die sich wiedergeboren nennen, befindet? Ich bin der Meinung, im Kindergarten. Wenn Sie heute hören, mit Pantomime, mit Sketches und mit all dem Brimborium, was da passiert, kommt zum Jesusmarsch, bringt Luftballons mit. Das ist was für Kinder im Kindergarten. Bestenfalls. In der Grundschule befinden sich auch viele, aber da wird gelernt. Und wir wollen nicht auf die herabschauen, die noch da lesen lernen müssen, schreiben lernen müssen, die Rechtschreibung praktizieren müssen oder die eingeführt werden in den Zahlbegriff. Und das geschieht alles noch mit anschaulichen Mitteln und Methoden. Ich weiß nicht, ob sie schon weitergeführt sind. Und wo sollte eigentlich das Erziehungsziel Gottes hinführen? In die Hochschule. In der Hochschule, da geht es nicht mehr mit diesen kindlichen Methoden zu. Es wäre doch dumm, wenn einer Mathematik studiert und da über den Zahlbegriff reflektiert, philosophisch, wenn der Professor sagt, so, hier habt ihr Klötzchen und jetzt fangt mal an, damit zu spielen, damit wir die Struktur richtig erkennen, 5 ist 2 plus 3, 2 mal 2 plus 1 und so, nicht? Dann würden die Studenten weglaufen. Aber jetzt kommt das andere. Wehe, wenn sich der in der Hochschule Befindliche über die mokiert, die da unten noch lernen müssen und keinen Kontakt mehr zu denen hat. Sagen Sie mal, brauchen Sie manchmal, auch wenn Sie nicht wissen, wie so ein Wort geschrieben wird, auch wenn Sie selbst in der Hochschule sind oder dahinter schon, brauchen Sie nicht dann auch nochmal ein Wörterbuch? Da müssen wir mal wieder zurück und das ABC studieren. Also das gehört irgendwie zusammen. Nur muss man die entsprechenden Erziehungs-, Bildungsziele, die Qualifikationen, die mit den Abschlüssen der einzelnen Institutionen zusammen, die müssen wir kennen. Und darum müssen wir auch differenzieren bei den vielen Angeboten, die es heute gibt. Wir müssen natürlich auch unterscheiden, wo führt denn das hin, wie ich es gestern zitiert habe, mit all diesen Formen bis hin zu Visionen und so weiter. Das ist gefährlich. Gott kann auch mal durch Träume reden, aber nicht da, wo es nachher ums Wort Gottes geht, sondern in äußerer Führung. Also wir brauchen Erziehung und das ist unser Privileg. Wir müssen die Erziehungsziele schließlich für die Gemeinde kennen. Gottes Erziehungsmethoden an uns geschehen lassen, auch da Einblick gewinnen und das Ergebnis registrieren. Das wird hier in Hebräer 12 alles aufgezeigt. Ich möchte also zunächst etwas sagen. Erziehung ist notwendig, ist unser Privileg und Erziehungsziele für die Gemeinde. Es gibt neben der Stelle von Hebräer Kapitel 12, wo übrigens die Erziehung zur Sohnschaft angesprochen ist. Haben Sie das gehört? Das steht also auch in einem Hebräerbrief. Erziehung zur Sohnschaft. Denn wenn wir nicht von Gott auch auf diese Art und Weise erzogen würden, wären wir Bastarde, nämlich Mischlinge. Das sagt Gott. Gott erzieht uns. Wir sind nicht ohne Erziehung. Wir brauchen göttliche Erziehung. Aber sie ist von der Liebe Gottes getrieben. Und dann, wenn wir nicht uns nach Psalm 32, Vers 8, von ihm mit seinen Augen leiten lassen, dann benutzt er auch Zaumzeug und Zügel. Und in Titus Kapitel 2, Vers 11 heißt es, dass die Gnade uns erziehen möchte. Kann ich daraus die Konsequenz ziehen, dass die Kindlein und auch immer da, wo wir nicht hören wollen oder etwas übersehen, wir auch von Gott her mit äußerer Zucht belegt werden? Das kann vielfältig sein, ich werde es nachher noch darlegen. Dann, dass Gnade letztlich sein Prinzip ist. Die Gnade soll uns erziehen, dass wir verleugnen sollen das ungöttliche Wesen. In Gnade möchte Gott uns das schenken, aus Liebe. Sehen Sie mal, es ist für einen Pädagogen wirklich etwas Schönes. Das habe ich oft erlebt, wenn man da vorn steht, Beginn einer Stunde, und dann ist ja dann so manches von der Pause her noch im Wudeln. Das haben Sie sicher auch früher kennengelernt. Sie waren ja auch sicher nicht immer sofort brav auf dem Platz. Und wenn dann der Lehrer da vorn steht und guckt nur, die Klasse wird still, er leitet nach Psalm 32 mit den Augen. Oder die Eltern, ein Blick, und das Kind funktioniert. Muss denn dann noch was hinten drauf gegeben werden? Gott möchte, das ist sein Prinzip, mit den Augen leiten. Aber die, die sich mit Augen leiten lassen sollen, sind oft so stur. Hören so wenig. Das ist natürlich für Befreite und für die, die innerlich weiter wachsen. Welche Erziehungsziele hat denn Gott nun mit uns? Und ich sage das als Pädagoge immer wieder, wir brauchen eine klare Zielorientierung. Wenn das Ziel nicht klar ist, dann kann der Weg dahin auch nicht stimmen. Wenn Sie eine Reise machen ins Unbekannte, nehmen Sie einen Atlas vor, gucken, wo Sie hinwollen. Jetzt, wenn meine Frau und ich diese Woche ins Erzgebirge fahren, wo ich noch nie war, dann müssen wir eine klare Zielsetzung haben. Was meinen Sie, wenn wir uns einfach ins Auto setzen, ins Blaue hineinführen, dann kämen wir auf einmal in der Schweiz heraus. Aber so geht doch das heute bei vielen Gläubigen. Die haben keine klare Zielsetzung. Und gucken Sie sich mal, entschuldigen Sie, die Zielsetzung vieler Kirchen an, der Verkündigung von heute. Was ist da Zielsetzung? Immer nur Anfangsgründe. Komm zu Jesus, dann ist alles gut. Kommst du nicht, ewig verloren. Das ist eine Zielsetzung so vordergründiger Art. Irgendwo stimmt sie, aber nur für die nächste Stufe. Und da, ich will nur noch mal kurz wiederholen, was ich gestern sagte, gibt es auf den verschiedenen Offenbarungsebenen auch unterschiedliche Erziehungsziele. Da, wo sich Gott offenbart, nur in der Schöpfung, im Gewissen, geht es um Gut und Böse im moralischen Sinne. Da sagen Sie mal, ist das gar nichts? Ist doch immer besser, als wenn die Menschheit wie heute im totalen Chaos endet. Wenn überhaupt keine Rechtsnormen mehr akzeptiert werden. Wenn wie heute in unserer Gesellschaft zwischen mein und dein nicht mehr unterschieden wird. Wenn Terror da ist. Wenn Sie in Berlin mal in der Untergrundbahn fahren, wie das da aussieht. Das ist schon erschütternd. Oder wenn Sie dort, wir haben ja hier Berliner Geschwister, sehen, wie auf dem ehemaligen Ostberliner Gelände die Obdachlosen hausen und was die dort anstellen und praktizieren, das ist grausam. Weil die erste Stufe, die untere Ebene der Erziehung, Gewissen, Glauben an den Schöpfer, schon gar nicht mehr da ist. Denken Sie, da passiert auch ein Abfall. Und das ist eine höchst bedenkliche Zeit, in der wir uns heute befinden. Das zweite, die Ebene der Gebote des Gesetzes. Das läuft ja auch alles noch. Denn die, die nicht erwählt sind und nach den höchsten Prinzipien erzogen werden, die laufen auf der Ebene von Gebot und Gesetzen. Und Paulus sagt sogar, das Gesetz ist gut. Und Gebote beachten auch im Verkehrsbereich, habe ich gestern auch da gesagt, ist immer noch besser als wild durch die Gegend rasen, die Ampeln nicht beachten, dann gibt's oft einen Knall. Aber das gilt ja nur für die, die auf dieser Ebene, nicht auf der höchsten Ebene eine Berufung haben und diese höchsten Ziele nicht kennen. Halten wir das auseinander. Bei uns aber geht es im Gegensatz etwa zu Israel, dem Gesamtvolk, wo es über Gericht zur Gnade geht, vom Heil ausgehen zu einer Gnade, wo wir uns selbst durchlichten und durchrichten lassen dürfen. Wir dürfen uns also in den Erziehungsprozess Gottes mit hineinnehmen lassen. Und ich will einmal einige hiesige Ziele und dann anschließend einige Ziele, die über das Diesseits hinaus ragen, angeben. In Epheser Kapitel 4, in den Versen 13 und 14, werden Ziele angegeben für die Gemeinde. Diese Ziele kann man nicht einfach übertragen, und das müssen wir uns auch sagen lassen, auf die anderen Ebenen. Da schreibt der Apostel Paulus, und ich lese das mal nach der Konkordantenübersetzung. Bis wir alle gelangen hin zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, zum vollkommenen Manne, zum Maße des Vollwuchses der Vervollständigung des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her brandend und umhergetragen von jedem Winde der Lehre, durch die Laune der Menschen, durch die List darauf gerichtet, den Irrtum planmäßig zu machen. Die wunderbaren Ziele werden hier im positiven Sinne angegeben und auch im negativen. Was soll nämlich verhindert werden? Ich will es nur kurz auflisten. Sie können das selber nochmal in der Stille nachlesen. Es geht um die Einheit des Glaubens, nicht um die Einheit der Konfessionen, Denominationen und so weiter. Um die Einheit des Glaubens. Wir haben nur so viel Einheit, als wir in dem Glauben des Christus stehen. Alles andere ist Machwerk. Zweitens, damit wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Zu einer wirklichen Erkenntnis, und Erkenntnis heißt nicht nur Gnosis, Wissen, sondern Epignosis bedeutet eins sein in Lehre und Leben mit dem Christus. Dass wir heranreifen zum vollkommenen Manne. Wir sollen also nicht mehr Kindlein sein, die sich dauernd von allerlei Wind der Lehre hin und her werfen lassen. Geschieht da eine neue Offenbarung, laufen die Massen dahin. kommt da einer aus Amerika mit dem Hubschrauber angeflogen nach Nürnberg, extra mit dem Hubschrauber dann noch, und erzählt, wie da drüben Tausende von Menschen kommen. Aber wodurch? Da wird bewusst kein Kreuz, kein Symbol angegeben. Da gibt's nur flotte Musik. Da werden ständig Kompromisse gemacht an die Menschen, die da hinkommen. Und mit solchen Zahlenergebnissen, die rein quantitativ sind, will man hier jetzt Gemeindewachstum praktizieren. Das ist mindestens Wind der Leere für das, was da am Anfang. Was Gott nicht baut, wo wir nicht durch ihn motiviert werden, zur Erkenntnis des Glaubens kommen, da nützt alle Methode nichts. Wir sollen ja zum Maße des Vollwuchses, der Vervollständigung Christi kommen. Da steht zweimal voll, voll, hin zur Fülle. Und nach Kolosser 2, Vers 10 dürfen wir schon von der Fülle ausgehen. Vom Ziel her leben. Ich werde die letzten Ziele gleich nennen. Die Vervollständigung in Christus ist der Stellung nach da. Die können wir nicht erwerben. Aber wir müssen das realisieren und dürfen das tun. Ich sage nochmal das Negative, damit wir nicht mehr Unmündige sein, durch allerlei Wind der Lehre hin und her getrieben. Ach, wie oft lassen wir uns da beeindrucken von gewaltigen Rednern, von denen, die irgendwas Neues anzubieten haben. Jetzt kommt dieses und jenes und die Menschen sind fasziniert. Möchte Gott uns das schenken, dass wir uns so in die Erziehungsziele Gottes hineinnehmen lassen. Ziele droben. Ich habe die hier schon mal angegeben, will sie auch noch mal komprimiert zusammenfassen. Ich lese jetzt nicht alle Stellen im Einzelnen, nenne sie, greife nur ein paar Schwerpunkte heraus. Nach Kolosser 3, 1 bis 4, weil wir mitgekreuzigt sind, auferweckt, mit dorthin versetzt sind in das himmlische, ja eigentlich überhimmlische Wesen, außerhalb des Kosmos. Darum werden wir, wenn er geoffenbart wird, mit ihm geoffenbart werden. Das ist ein Ziel. Darauf dürfen wir uns stützen. Und das ist eine himmlische Berufung nach droben, nicht auf das Diesseits wie bei den Zeugen Jehovas. Nicht so wie viele sehen, in Arosa hatten wir einen lieben Bruder, der sprach über das neue Jerusalem. Ist wunderschön, da ist aber immer noch etwas Anschauliches da. Und mittendrin unterbrach ein Bruder und sagte, ja, nun muss ich auch mal was sagen. Ich habe einen Chef, der ist auch gläubig und der macht hier im Beruf, im Kunststoffbereich so einiges für Hausbauten, für Ausgestaltung von schönen Wintergärten und so weiter. Das ist ganz in meiner Nähe. Und der hätte ihm mal gesagt, ach, ich möchte doch gern in dieser neuen Stadt Jerusalem da mal die Fenster bauen können. Schön, aber ist das das Ziel der Gemeinde? Und dann stand der Heinz Schumacher auf und sagte, ja, mir hat mein Bruder gesagt, ach, lieber Bruder Schumacher, was würde ich mich freuen, da an der Himmelspforte Eingang hin zum himmlischen Jerusalem, zum neuen Jerusalem, Sie begrüßen zu dürfen. Und dann bin ich auch noch aufgestanden, ich habe es wohl hier schon mal gesagt, in einer Lehrerkonferenz in Marburg. Wir haben eine liebe Schwester hier, die auch damals schon dabei war. Da sagte mir ein Bruder, ein Rektor aus Wuppertal, ich weiß nicht, ob Sie den noch in Erinnerung haben, dann wird es mal heißen später, Heinemann ab zum Orion. Das ist wieder ein anderes Ziel, nicht? Unser Bruder Muhl hat ja diese Zusammenhänge dargestellt. Nun, das ist alles noch irgendwo im anschaulichen Bereich. In einem Lied heißt, wird nur das Schauen unseres Heilands allein Grund ewiger Freude und Anbetung sein. Sicher wird da sich auch Gewaltiges noch dartun, aber gar nicht fassbar. 1. Johannes 3, Vers 2 sagt der Apostel Johannes, wir werden ihn sehen, wie er ist. Konsequenz daraus, wer solche Hoffnung hat, der reinige sich, wie er rein ist. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen. 1. Johannes 3, Vers 2. Philipper 3, 20, 21. Da wird von unserer herrlichen Stellung gesprochen unsere Heimat, unser Bürgertum, da steht griechisch Politeuma, Wandel übersetzt Luther, ist dort, wo der Vater ist. Nicht wo der Thron Gottes ist, wo Johannes der Seher die letzten Dinge sieht. Da, wo die Familie zu Hause ist. Dann heißt es, wenn er erscheint, soll der Leib der Niedrigkeit verwandelt werden. Ein wunderbares Ziel. Manche hier unter uns haben schon so viel wie Wehchens, der äußere Mensch nimmt ab. Aber der innere, der soll täglich erneuert werden. Und wir werden nach 2. Timotheus 2, Vers 12 mit ihm herrschen und regieren, weil wir zu einem Erbteil gekommen sind. Das steht in den paulinischen Briefen. Wissen Sie, dass wir ein wunderbares Erbe haben? Das ist denn das Erbe? Eine Milliarde auf irgendeiner Bank, das reicht nicht aus. Nein, das ist schließlich all das, was wir in Christus haben und damit das ganze All. Das ganze All. Ist also kein Dienst nur wie bei dem Volke Israel später, erstens im kommenden Tausendjahrreich und auf der neuen Erde, eine übergreifende, wunderbare Dienstfunktion. Das kann man mit dem Verstand gar nicht begreifen. So viel einmal zu den Zielen. Vergessen Sie die Ziele nicht. Also die hiesigen, umgestaltet zu werden in sein Bild, und die Ziele, die ich eben genannt habe, das sind aber auch erst noch Nahziele, sind ja noch gar nicht die allerletzten. Das allerletzte haben wir auch schon gehört, ist in 1. Korinther 15, Vers 28 beschrieben, wenn Jesus Christus, wenn das All wieder zurückgeführt ist, das dem Vater übergibt, dann wird Gott sein, alles in allem und in allen. Dann wird der letzte Feind abgetan sein. Kann einer unserer Politiker oder Theologen so weit schauen? Übrigens, das ist besser als jedes Fernsehen. So fern zu sehen, das sollte uns faszinieren. Jetzt noch etwas zu den Erziehungsmethoden und Ergebnissen. Grundsätzlich gilt sein Wort, nämlich, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und Erkenntnis, zu wandeln würdig des Herrn. Kolosser 1, 9b und 10a. Würdig des Herrn zu wandeln. Dazu sind wir auch hier berufen, und Gott benutzt dann durch sein Wort Erziehungsmethoden. Das wäre das Nächste. Die meiste Erziehung geschieht verbal, also durchs Wort. Also mein lieber Junge, jetzt hört das auf, dahingesetzt, brav zu sein am Tisch und nicht so da rumzufuchteln, dass nachher alles unten drunter liegt. Ich habe das übrigens mal erlebt. In der Mensa der Universität Gießen war ich beim Mittagessen, und dann waren nur Studenten da und auch eine Alleinerziehende. Die hat also antiautoritär erzogen. Und der Junge lief da rum und schubste die da Sitzenden. Der ging an die Teller ran. Meinen Sie, die Betreffende hätte was gesagt? Hier muss auch mal was gesagt werden. Und das in Liebe und dann auch klar und bestimmt. Und Gott tut das auch. Er redet durch sein Wort. Es gibt Ermahnungen, Ermunterungen, Zuspruch Gottes. Es steht ja nicht nur da, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus errettet werden, Punkt, Schluss. Jetzt kommen ja die vielen Ermahnungen, Ermunterungen. Leget ab, zieht an. Wandelt im Licht. Steht auch da, wendet allen Fleiß an, das auszuwirken, was Gott in uns hineingelegt hat. Nun, wir müssen es aber differenziert sehen wieder, auch bezogen auf die Erde. Gesetz den Gesetzlosen. Wie kann denn einer zur Erkenntnis der Sünde kommen? Das Gesetz ist ja nach Römer 5, Vers 20 nebenbei eingekommen, hat aber eine Funktion, Sünde als solche offenbar zu machen. Und sehen Sie, wenn man heute nur den lieben Gott verkündigt, nur Gnade und nicht mal sagt, was auch dran wäre, Ja, wie soll denn einer überhaupt unterscheiden können zwischen Gut und Böse? Und wenn der Herr Jesus nur den lieben Gott verkündigt hätte und Zeichen und Wunder getan hätte, meinen Sie, man hätte ihn ans Kreuz genagelt? Warum ist er denn wohl ans Kreuz gekommen? Weil er auch gesagt hat den Pharisäern und Schriftgelehrten, das ist nicht in Ordnung. Und das hat ja den Hass der Leute herausgerufen. Ich sage nochmal, Gesetz ist gut zur Diagnose, aber ist nicht tauglich für die Therapie. Der geistlich Mündige, und hoffentlich sind wir solche, soll in der Freiheit bestehen. Gott bietet uns die herrlichste Freiheit an, die es gibt. Aber das ist eben nicht eine Freiheit, eine Emanzipation, wie sie heute überall verkündigt und praktiziert wird. Diese Freiheit geht nur auf Ich-Befriedigung, Ich-Verwirklichung, was mir nutzt, was mir Lust macht, was mir Freude macht. Und darum sieht es heute in unserer Gesellschaft so aus. In Galater 5, Vers 1 heißt es, wir sollen diese Freiheit bewahren und uns nicht wieder unter das knechtische Joch des Gesetzes bringen lassen. Gesetz, du musst, du sollst, ist eine große Gefahr. Aber die andere in Vers 13, Galater 5, Vers 13, ist genauso gefährlich, wenn man diese Freiheit missbraucht und den Lüsten und Begierden Raum gibt. Und da betreibt Gott keine antiautoritäre oder laissez-faire Erziehung, sondern eine Erziehung aus Liebe. Er möchte, dass bei der Handhabung des geistlichen Gesetzes, wir leben nämlich unter dem Gesetz des Geistes des Lebens, wir aus Liebe ihm uns überlassen. Ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, der Bruder Heller hat im Hinblick auf so Zwischendinge gesagt, darf ich das noch, was darf ich nicht? Wir dürfen alles. Wir dürfen alles. Und zum dritten Mal, wir dürfen alles um Jesu Willen lassen. Ja, das ist eine ganz andere Perspektive. Dürfen. Freiheit ist das, dass wir dürfen und nicht müssen. Überall, wo wir noch müssen, unter äußerem Zwang stehen, sind wir nicht frei. Und da sollten wir uns auch nichts vormachen, sondern uns vom Herrn führen lassen. Und sehen Sie, wenn wir nun nicht auf den Geist Gottes, sein Wort achten, greift Gott auch ein. Ich erinnere nochmal an 1. Korinther 11 und in 1. Korinther 6 wird von dem Hurer, der schlimme, sexuelle, perverse Dinge betrieb, gesagt, dass Paulus ihn zum Gericht dem Satan übergab. Zu welchem Zweck? Damit nur sein Geist gerettet würde. Man weiß nicht, ob er sich dadurch hat verändern lassen. Er wird errettet, aber mit Herrschen und Regieren hat die Bedingung, dass wir uns selber erziehen lassen. Ich vergleiche das immer mit einem Beispiel. Da war ein Vater mit seinem Sohn unterwegs im Gebirge. Er war selbst Jäger, hatte sein Gewehr dabei. Und dieser Junge entdeckt einen wunderschönen Schmetterling, jagt dem nach, schaut also immer wieder nach oben und merkt gar nicht, wie er immer mehr einem ganz schlimmen Abgrund entgegenrast. Der Vater ruft, der Junge hört überhaupt nicht mehr. Noch einmal, lauter Ruf, Junge, bleib stehen. Der hört nicht, der ist so fasziniert von dem Schmetterling. Das kennen wir im übertragenen Sinne auch. Was macht der Vater? In seiner Not nimmt er jetzt sein Gewehr, legt an, zielt und trifft den Jungen im Bein, laut aufschreiend bricht er zusammen. Was für ein grausamer Vater. Merken Sie, wie heute die Menschen, wenn Gott mal hart eingreift, immer sagen, wie kann der Gott nur? Ne? Ja, das, wenn es ihnen gut geht, sie sich um diesen Gott nicht kümmern, das ist doch die andere Seite. Gott muss so oft bei den Seinen handeln und nachher
bei der Menschheit, auch bei Israel. Durch Gericht aber zu einem herrlichen Ziel. Das ist nicht üble Laune. Das ist Liebe Gottes, um vor dem Schlimmsten zu bewahren. Und viel schlimmer noch als alle Gerichte hier auf dieser Erde muss das ja doch sein, was dann noch später drüben folgt. Ein Feuergericht im Feuersee. Nun, ich bin dankbar, dass ich wissen darf, wer an Jesus Christus glaubt nach Johannes 5, kommt nicht mehr in das Gericht. Aber es ist auch eine ernstzunehmende Sache für alle, die die nicht hören wollen. Ich will noch einige Erziehungsmaßnahmen ganz konkret ansprechen, die Gott auch benutzt. Er erzieht auch durch andere Menschen. Und das ist manchmal unangenehm. Wissen Sie, wir lassen uns am liebsten von unserem lieben Gott und Vater erziehen. Aber wenn dann mal ein Bruder sagt, hör mal zu, das ist nicht so ganz angenehm, dass wir das sofort aus Gottes Hand nehmen. Gewiss, wir müssen es prüfen. Aber wenn wir so nicht hören, muss Gott manchmal die Nächsten in der Familie benutzen, um uns zur Raison zu bringen. Und wenn das nicht passiert, kann er oft auch Menschen in der Welt benutzen. Ich habe das selber mal erlebt, als ich noch Schulleiter war, hatte ich in meinem Kollegium meine ehemalige Lehrerin, die mich im Religionsunterricht in der Grundschule unterrichtet hat. Und die war nun jetzt im Kollegium da. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Eines Morgens kam sie zu mir. Na, Sie gucken aber hier so rein böse oder etwas grimmig. Die wissen ja immer, wie sich ein Christ verhalten soll, nicht? Ja? Gott lässt uns manchmal durch andere etwas sagen. Ich weiß von einem Gemeinschaftsleiter, es ist weit weg und es weiß auch niemand, wer das ist und wo das war. Der hatte während des Krieges als Kaufmann Wäsche, Bettzeug und Ähnliches, was man brauchte. Und dann kamen mal Geschwister mit Bezugsschein oder auch mal so, ob er noch irgendwas hätte. Nichts mehr da, sagte er. Und stimmte nicht. Eines Tages bricht in seinem Haus, und er hatte unten drin einen Gemeinschaftssaal, bricht in dem Haus ein Feuer aus und die Bettwäsche, die Betten, das alles steht lichterloh in den Flammen. Gott ist nicht auf Gemeinschaftsleiter, auf uns angewiesen, wenn es um die Wahrheit geht, kein Ansehen der Person. Also Gott redet auch durch Menschen in Familie, Beruf. Lassen wir uns auch gegenseitig sagen. Darum gehören wir auch in eine lebendige Gemeinschaft, wo wir erzogen werden durch andere. Dass wir nicht irgendwo isoliert laufen und keine Korrektur mehr haben. Ich habe Sorge um die Menschen. Oder dass man sich nur zu einer Richtung hält, wo die eigene Meinung praktiziert wird. Ich gehe bewusst auch dahin, wo mal etwas andere Lehrauffassungen sind. Wir können von allen lebendigen Gliedern lernen. Lassen wir uns erziehen. Oder durch Umstände und Verhältnisse. Auch das ist ja von Gott. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles, nicht nur das Angenehme, alles zum Besten mitwirken muss. Israel in der Wüste, 40 Jahre in der Wüste ohne Baum und Strauch, ohne die Annehmlichkeiten des Lebens, da gab es eben nur Wasser und dann Manna und die Wachteln. Kein Cola, kein Eis, nichts, was wir heute alles haben. Wie sind wir doch verwöhnt, auch oft hier oben. Ich bin dankbar, dass wir das gute Essen haben, aber ich habe auch erlebt, mal in Arosa, wie am Nebentisch doch jemand richtig ärgerlich wurde, weil der Tisch zuletzt bedient wurde. Gott sei Dank ist das ja hier nicht der Fall. Aber sehen Sie mal, Gott will doch durch sowas auch erziehen, nicht? Damit unsere Ungeduld offenbar wird. Lassen Sie sich auch durch Umstände und Verhältnisse zurechtbringen, damit wir diesen großen Gott kennenlernen. Leider hat der größte Teil der Menschen dann auf die Umstände und Verhältnisse geschaut. Auf die befestigten Städte, die Enoch-Söhne, nicht auf Gott.
Gott will, dass wir in den schwierigsten Situationen ihm die Ehre geben und uns erziehen lassen. Schließlich auch durch den Feind in Versuchungen, in Proben. Siehe Hiob. Das sind natürlich sehr schmerzliche Wege oft. Ich kenne das auch. Aber was sagte Hiob zum Schluss? Ich hatte vorher von dir gehört mit meinen Ohren, nun aber haben dich meine Augen gesehen. Wir sollen einen inneren Durchblick kriegen. Das ist keine Vision gewesen. Nicht ein Visualisieren, wie das heute in der New Age-Bewegung geschieht oder in manchen Kreisen, wo man sagt, du musst dir Jesus vorstellen und musst eine Vision haben. Haben viele dann erfahren, Irreführung. So nicht. Sondern durch Leiden wird man zum Schauen des Vaters nach Epheser 1 geführt. Und am Bema Christu, auch darauf haben wir schon hingewiesen, wird dann offenbar, wie wir uns haben erziehen lassen. Was das Ergebnis unserer Ausbildungszeit auf Erden war. Ich habe ja nun als Pädagoge oft Zeugnisse ausstellen müssen nachher, in den zweiten Staatsprüfungen die Bescheinigungen, dass sie qualifiziert seien zum Lehrer, die kriegten dann bescheinigt, dass sie das zweite Staatsexamen bestanden hatten. Schlimm war es, wenn einer durchfiel. Von einem weiß ich, der hat in der letzten Nacht noch seine ganzen Vorbereitungen gemacht. Der kam so müde am nächsten Morgen in die zweite Staatsprüfung. Das war schlimm. Es wird einmal offenbar, was wir gelernt haben. Nicht von außen durch Gesetz, sondern durch Liebe. Das ist Gottes letztes Erziehungsprinzip. Und ich schließe damit, dass wir noch einmal das Ergebnis hier andeuten. Und für drüben wird es ja sein, dass wir nach dem Bema Christus dargestellt werden, dem Vater ohne Flecken und Runzeln. Da wird Gott zuletzt alles erstatten. Das ist wunderbar. Aber für hier heißt es in Hebräer 12, Vers 11, es wird werden eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Wir sollen durch die Erziehungsmaßnahmen Gottes zu einem inneren Frieden und zur Ruhe kommen. Um Anteil zu haben, Vers 10, an seiner Heiligkeit. Wir sollen umgestaltet werden in das Bild Jesu. Das ist das höchste Erziehungsziel. Ein Sohn, der Sohn des Vaters und wir sind viele Söhne. Das ist ein hoher Anspruch, den könnten wir nie aus uns heraus erfüllen. Ich hätte mir das nicht gesucht. Ich weiß dann auch um die Wege Gottes. Aber Gott ist treu und er verändert uns. Ein wunderbares Ziel hat uns Gott vor Augen gestellt. Und ich sage es immer wieder nach 1. Thessalonicher 5. Er ist treu, der uns angefangen hat, das gute Werk. Er wird es vollführen, bis auf den Tag seiner Parousie. Er ist letztlich selbst der Garant. Aber mit hineinnehmen lassen, erziehen lassen, ist unsere Sache. Und Gott macht es nicht wie der Diktator Satan. Der hat seine Leute unter einer gewaltigen Frucht. Und die meisten hat er sowieso. Und die anderen bringt er mit grausamen Methoden auf seine Spur. Der Gott der Liebe, denn wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, erzieht anders. Aber es ist auch ein Prozess. Kindlein, Jünglinge, Väter sind Erziehungsphasen. Und jeder möge auch da nicht psychologisch, nicht gesetzlich sich prüfen lassen, inwieweit er sich in den Erziehungsprozess Gottes hineinnehmen lässt, inwieweit er die herrlichen Ziele kennt und wie weit er eben auch für sich diese Erziehungsmethoden annimmt. Wohl uns, wenn wir das tun, dann haben wir eine herrliche Frucht der Gerechtigkeit zu erwarten. Und das wird sich endlich drüben in den zukünftigen Zeitaltern in der Herrlichkeit Gottes darstellen. Soweit, und damit bin ich am Ende auch dieser Stunde, ich bin pünktlich, es ist 11 Uhr. Ich habe also nicht den Zeitbegriff wie unser lieber Arthur Muhl früher. Ja, das ist jedermanns Sache. Es ist auch gar nicht entscheidend, wie lang das geht, sondern wichtig ist, dass wir das Wort Gottes recht vernehmen. Ja, der Herr schenke Gnade. Meine Frau und ich werden nach dem Mittagessen abreisen. Und ich darf auch mich nochmal bedanken für die Gemeinschaft hier. Leider ist es nicht möglich, in so ein paar Tagen mit jedem Einzelnen zu sprechen. Ich hatte so viele Gespräche auch, zumal mein Bruder und seine liebe Frau auch hier waren und meine Frau und wir uns hatten noch mal zusammensetzen können. Und dann gab es noch so einige Kontakt und Gespräche. Der Herr segne Sie und gebe einen guten Abschluss. Ja, bitte. Dankeschön und alles, weil er die Werke zu Vorbereiter ist, kein Verdienst bei uns. Mir ging es nur darum, dass er verherrlicht wird, dass er verherrlicht wird. Das ist mein Anliegen gewesen, das haben Sie auch verspürt. Und das schenke der Herr Ihnen. So.
Ja, lieber Karl, ich hätte auch nicht vergessen, dir zu danken für den Dienst, den du in diesen Tagen für uns alle getan hast. Wir sind sehr, sehr dankbar und freuen uns, dass wir auch viel Gemeinschaft untereinander haben. Und wie du schon sagst, es ist nicht möglich, mit jedem Einzelnen zu reden. Dann müssen wir 100 Tage hier sein. Dann kommen wir vielleicht durch. Und freuen uns ja auch, dass unser lieber Bruder Fosseler hier ist und wunderbare Gebetsgemeinschaften leitet im Namen des Herrn. Auch also eine gute Fahrt zunächst nach Hause und dann in das Erzgebirge nach Sachsen. Ja,
deswegen müssen wir heute schon fahren, weil wir diese Woche noch ja auch ins Erzgebirge fahren.
Ich bin ja zur Hälfte aus Sachsen, weil meine Frau dort herkommt. Ich bin Hamburger. So, wollen wir jetzt noch stille werden zum Gebet. Ja, lieber Vater, wir sind von Herzen dankbar, dass du in unseren Alltag hineingesprochen hast. Du siehst uns, du kennst uns. Und du weißt, wo es bei jedem Einzelnen von uns mangelt. In dir sind wir schon alles, aber wir sind auf dem Wege dorthin, erst zu werden. Du verfolgst unseren Glaubensweg, weil du ja später einmal mit uns etwas vorhast. Und wo es nicht klappt, musst du auch eingreifen und wie wir gehört haben, aus Liebe auch das eine oder andere Leid, was du uns zufügst, damit wir wach werden. Damit wir überlegen, was stimmt jetzt nicht? Wo haben wir gefehlt? Haben wir es dir gebracht? Hast du uns dadurch freimachen können? Herr, wie oft fehlen wir? Wie oft reden wir sehr, sehr laut, was überflüssig ist und du musst eingreifen? Es mangelt immer wieder an Gehorsam und es ist gut, wenn wir immer wieder in Abständen darauf hingewiesen werden, worauf es ankommt, gehorsamer zu werden und du machst uns freier und wir dürfen froh im Herzen sein, dass wir dies mitnehmen, uns immer wieder neu daran erinnern lassen. Denn letztlich ist all das, was du mit uns vorhast, Liebe, damit wir unser Ziel nicht verfehlen. Hab Dank dafür, lieber Herr. Amen.